Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 29, Sell in May and Go Away. Der Wonnemonat Mai hat uns alle fest im Griff, liebe Hörer. Ich hoffe, dass es auch bei Ihnen so schön ist wie hier in Köln. Wir haben hier gerade 25 Grad und herrliches Sommerwetter, obwohl ja eigentlich erst Frühling ist. Warum erzähle ich das eigentlich? Sie denken sich vielleicht, sind wir nicht im falschen Podcast gelandet oder macht der Schulte jetzt einen Wetterpodcast? Nein, es geht um den Börsenmonat Mai, denn der ist etwas Besonderes. Der ein oder andere kennt vielleicht diese alte Börsenregel, sell in May and go away. Da gehört noch ein zweiter Teil dazu. But always remember, come back in September. Was heißt diese Börsenregel? Die sagt uns, dass wir, wenn wir Aktionäre sind, am liebsten alles, was wir haben, im Mai verkaufen, um dann im September wieder einzusteigen. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass im Sommer die Kurse auf Tauchstation gehen. Das will man also im eigenen Depot nicht miterleben, deshalb verkauft man vorher alles. Und im September, wenn die Kurse wieder ganz am Boden angekommen sind, dann steigt man ein, um dann die berühmte Jahresendrallye wieder mitzunehmen und die steigenden Kurse im Depot zu erleben. Das wäre eigentlich toll, wenn sowas ginge, ne? Also wenn man einfach sagen würde, ich nehme einfach die schlechtesten Monate nicht mit, da gibt es auch Studien und Auswertungen. Wenn man so die schlechtesten 10 Monate der letzten 10 Jahre nicht mitgenommen hätte, dann hätte man jetzt 30% mehr im Depot und so weiter. Das Problem ist halt, niemand sagt einem, wann diese schlechten Monate sind. Und mit diesen Börsenregeln hofft man, dass man dadurch die schlechten Monate von den guten trennen kann. Ja, was hat's mit dieser Regel auf sich? Also wenn jetzt jemand das hört und denkt, Mensch, super, dann muss ich jetzt sofort Schulte anrufen und mein gesamtes Depot verkaufen. Bitte noch etwas zuhören, denn wie so häufig geht es darum, diesen Mythos ein bisschen gerade zu rücken. Denn der erste Fehler ist, dass es eben nicht der Mai ist, in dem man verkaufen sollte. Wenn man sich mal so die durchschnittlichen Renditen anschaut, und dazu wird man in der Literatur häufig die DAX-Renditen finden, weil wir Deutschen kleben ja unheimlich an unserem DAX. Einen anderen Index kennt kaum jemand, deshalb wird immer nur der DAX zitiert. Also tatsächlich ist der DAX, wenn man ihn mal über 50, 60 Jahre beobachtet, im Mai und Juni relativ schwach. Also die durchschnittlichen Renditen im Mai und Juni, die liegen so bei 0,1 bis 0,2%. Also wenn man diese beiden Monate aussetzt, dann hat man insgesamt 0,3% Korrektur nach unten nicht mitgenommen. Das Problem ist nur, dass statistisch gesehen der Juli mit 0,76% wieder ein relativ guter Monat ist. Also 0,76% im Monat, das sind aufs Jahr gerechnet immerhin fast 9% Jahresrendite. Also 0,76% in einem Monat sollte man mitnehmen. Also, eigentlich muss die Regel korrigiert werden, nicht Sell in May, sondern Sell in July. Denn da ist dann tatsächlich der Jahreshochpunkt erreicht. Nur Problem ist, Sell in July and go away, das reimt sich nicht so wirklich. Deshalb hat sich halt diese Regel mit dem May eingebürgert und jeder spricht davon. Aber wie gesagt, statistisch gesehen ist es nicht richtig. Tatsächlich sind die beiden Monate August und September die schlechtesten Börsenmonate. Und wenn man sich mal von diesem DAX löst und guckt, wie sind denn international die Kurse, stellt man tatsächlich fest, dass diese beiden Monate die einzigen Monate sind, die überhaupt im Schnitt negative Renditen haben. Alle anderen Monate sind positiv. Auch das ist doch verwunderlich, oder? Also wenn man wirklich nur 2 schlechte Monate im Jahr hat und alles andere ist positiv, dann sieht die Sache doch echt einfach aus. Ja, das Problem ist, wie so häufig, die Statistik. Denn tatsächlich haben wir ja von einem Durchschnittswert gesprochen. Also im Schnitt sind die beiden Monate August und September tatsächlich negativ. Und wenn man jetzt, wie gesagt, sich mal vom DAX löst und sich mal den internationalen Index MSCI World anschaut, dann wird man feststellen, dass in diesen beiden Monaten tatsächlich langfristig im Schnitt negative Renditen zu erwarten sind. Ich habe das natürlich mal nachgerechnet. Ich rechne sowas ja gerne nach. Denn diese Zahlen sind überall erhältlich. Man kann die einfach googeln und findet dann die Schlusskurse. Ich habe das mal über die letzten 25 Jahre gemacht. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Also das ist schon durchaus eine Phase, wo man sagen kann, okay, da baue ich mir eine Altersvorsorge auf oder da bilde ich Vermögen. Wenn ich also über die letzten 25 Jahre mal gucke, was wäre denn passiert, wenn ich immer zum letzten im Juli, also zum 31.07. ausgestiegen wäre, dann den gesamten August und September abgewartet hätte und dann am 30. September wieder eingestiegen wäre. Was hätten denn diese beiden Monate gebracht? Dann stimmt es, dass das im Mittelwert tatsächlich minus 1,4% gewesen wären. Und wenn ich die 1,4% hochrechne aufs ganze Jahr, dann bringt das eine Negativrendite von minus 8%. Das ist ja schon mal eine ganze Menge, denn meine Kunden wissen, ich sage immer, dass so eine Jahresrendite von 7-8% die durchschnittliche Rendite ist. Das heißt, wenn ich durch diese zwei Monate eine gesamte Jahresrendite hinzuverdienen kann, dann müsste ich doch eigentlich meine Rendite verdoppeln können. Das würde mir so erstmal die ganz normale Eingebung sagen. Wenn ich jetzt mal die einzelnen Jahre untereinander schreibe und mir angucke, in wie vielen Jahren denn eigentlich Negativrenditen entstanden sind, dann mache ich eine erstaunliche Entdeckung. Tatsächlich nämlich waren von diesen 25 Jahren 11 Jahre negativ und 14 positiv. Also überwiegend sind von der Anzahl her diese beiden Monate tatsächlich positiv. Dass sie im Schnitt negativ sind, liegt einzig und allein daran, dass die tatsächlichen Negativjahre, die schlimmsten Negativjahre, ganz übel waren. Also es gibt 5 Jahre innerhalb dieser 25 Jahre, in denen in diesen beiden Monaten zwischen 10-17% Verlust zu Buche standen. Umgekehrt, wenn man sich mal die 5 besten Jahre ansieht, dann lagen die gerade mal bei 3-5% plus. Aber wenn ich weiß, dass in der überwiegenden Anzahl der Jahre diese beiden Monate positiv sind, dann wäre es ja doch ziemlich verwegen zu sagen, okay, ich setze jetzt mal darauf, dass ich ausgerechnet mit meiner Strategie die Jahre erwische, die richtig grottenschlecht laufen. Das wäre dann nämlich wirklich richtiger Zufall. Das zeigt also, dass es sehr, sehr schwierig ist, so eine Regel einfach zu übernehmen. Statistik ist da manchmal sehr, sehr problematisch. Jetzt können natürlich der ein oder andere sagen, im Moment, aber wenn ich jetzt wirklich mal über 25 Jahre das durchziehe und jedes Jahr im Schnitt tatsächlich diese 1,5% dazu verdiene, weil ich denn eben den Verlust nicht mitnehme, dann mache ich doch mehr Rendite. Ja, das stimmt. Also wenn ich das wirklich mal hochrechne, dann schaffe ich es in diesen 25 Jahren am Ende etwa 30% mit dieser Taktik mehr Wertentwicklung zu haben. Das klingt gut, oder? Auch hier bitte mal nachrechnen. Wir sprechen von 25 Jahren Anlagedauer. Wenn ich über 25 Jahre 30% Renditevorteil, nicht Rendite-Performance-Vorteil habe, dann macht das, wenn ich das auf die Jahresrendite umrechne, gerade mal 1,15% aus. Das ist also über 25 Jahre gesehen der jährliche Vorteil, den mir diese Strategie über 25 Jahre gebracht hätte. Und da behaupte ich jetzt einfach mal, wenn ich das als Ziel sehe, über 25 Jahre ein gutes Prozent mehr Rendite zu erwirtschaften, da gibt es natürlich bessere Methoden, um dieses eine Prozent pro Jahr rauszuholen. Zum Beispiel, indem ich mich auf bestimmte Branchen mal konzentriere oder indem ich andere volkswirtschaftliche Daten heranziehe, um eine Outperformance zu erzielen und den Index zu schlagen. Oder ich suche mir einfach einen vernünftigen Vermögensverwalter, sprich einen guten Fonds aus, der diese Outperformance ebenfalls erzielen kann. Es gibt sogar intelligente ETF, die einfach dadurch, dass sie in einen Index investieren und einige zusätzliche Regeln einfließen lassen, etwa 1% mehr Rendite, also Outperformance pro Jahr schaffen. Ich muss mir also gar nicht diese Mühe machen, 25 Jahre lang jedes Jahr mein gesamtes Portfolio umzuschichten. Da werden ja dann auch wieder Steuern fällig, das muss man auch wieder dagegen rechnen. Also ich kriege einen schlechteren Zinseszinseffekt, was bei diesem 1% mehr Rendite noch gar nicht mit berücksichtigt war. Interessant ist, die Firma Fidelity, also die Fondsgesellschaft aus den USA, hat eine ähnliche Berechnung gemacht. Auch die haben mal vor einigen Jahren berechnet, was denn diese Sell-in-May-Strategie gebracht hätte. Aber tatsächlich von Anfang Mai bis Ende September. Die haben das mit einem festen Anlagebetrag im DAX berechnet und haben über 30 Jahre ebenfalls 30% mehr Performance herausgekriegt. Und wenn ich das aufs Jahr rechne, dann sind das gerade mal 0,9%. Also es bleibt dabei, auch die Fidelity-Leute haben rausgekriegt, dass diese Timing-Strategie um und bei 1% pro Jahr liegt. Und das ist eben jetzt wirklich das Ergebnis, wenn ich das über einen längeren Zeitraum durchziehe und auch die Jahre nicht übersehe und die vielen, vielen Jahre, die hintereinander liegen, in denen es dann immer wieder Positivrenditen gibt, die ich nicht mitnehme, wenn ich ständig aussteige. Man sieht also, dass man so eine Regel nicht einfach übernehmen darf. Ich warne nur davor. Und das Verrückte ist, dass ich diese Regel tatsächlich über viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, gehalten hat. Es gibt also eine Quelle, in der ich gelesen habe, dass im Jahr 1935 das erste Mal die Financial Times diese Regel zitiert hat und sie damals schon als althergebrachte Börsenweisheit bezeichnet hat. Das ist also wirklich so eine Geschichte, die sich nicht ausrotten lässt. Für mich ist eigentlich nur der zweite Teil dieser Börsenweisheit interessant und lässt sich für mich irgendwie auch begründen, nämlich dieses Always remember to come back in September. Oktober, November, Dezember, also das letzte Quartal im Jahr, ist nämlich tatsächlich die Zeit, die man auch wieder Börsenregel als Jahresendrally bezeichnet. Ich habe diesem Thema auch schon mal einen eigenen Newsletter gewidmet. Der ist leider nicht auf meiner Homepage hinterlegt, aber wer ihn haben möchte, dem schicke ich ihn gerne zu. Das ist der November-Newsletter aus dem Jahr 2019. Auch da habe ich mal so eine kleine Privatstudie zum Thema Jahresendrally gemacht. Auch diese kleine Studie hat ergeben, ja, statistisch gesehen stimmt das. In der Mehrzahl der Jahre gibt es diese Jahresendrally, aber Vorsicht, es gibt auch Jahre, in denen es gnadenlos nach hinten losgeht, wo also zum Jahresende die Kurse abstürzen. Die Jahresendrally lässt sich in gewisser Weise erklären, denn erstens gibt es die Weihnachtsumsätze und die sind bekanntlich im Handel extrem hoch. Also am Ende des Jahres gibt es sehr hohe Umsätze und immer wenn die Jahresumsätze Weihnachten mal wieder höher sind als im letzten Jahr, dann lässt das auch gleich die Börsenkurse dieser Unternehmen nach oben steigen. Der zweite Grund ist das Vergütungssystem von Aktiengesellschaften. In vielen Aktiengesellschaften spielt der Jahresschlusskurs der Aktie eine wichtige Rolle. Er ist nämlich die Grundlage für die Boni, die die Vorstände kassieren. Das heißt, ein angestellter Manager, ein angestellter Vorstand ist stark daran interessiert, dass der Schlusskurs, also vom 31.12. seines Unternehmens, sehr hoch steht. Da klingelt bei ihm die Kasse. Was wird er also machen? Er wird alles tun, um am Ende des Jahres, im letzten Quartal, nochmal positive Nachrichten über die Ticker zu schicken, irgendwie das Tafelsilber versilbern. Also alles Mögliche tun, um die Bilanz nochmal aufzuhübschen. Das schaffen Vorstände. Und der dritte Grund ist, das ist die Self-Fulfilling Prophecy, weil einfach der überwiegende Teil der Marktteilnehmer an diese Jahresendrallye glaubt, kaufen auch tatsächlich viele Menschen im September vermehrt Aktien, um diese steigenden Kurse mitzunehmen. Und das lässt dann tatsächlich die Kurse steigen. Also allein die gestiegene Nachfrage lässt die Kurse steigen. Das ist der psychologische Hintergrund hinter dieser Jahresendrallye. Auch die Tatsache, dass die Monate August und September relativ schlecht sind, im Durchschnitt jedenfalls. Auch dafür gibt es eine Erklärung, die häufig angewendet wird. Das ist ja nur in fast allen Industrienationen die Zeit der Sommerferien. Das heißt, auch Börsenhändler und Vermögensverwalter und Fondsmanager wollen mal in Urlaub fahren. Das tun die tatsächlich. Und in diesen beiden Monaten sind dann die Handelsumsätze an den Börsen deutlich niedriger als im Rest des Jahres. Und das ist etwas, was dann auch die Kurse sinken lässt. Einfach dieses nachlassende Interesse an der Börse. Aber wie gesagt, das gilt eben nicht für die Mehrzahl der Jahre, sondern das gilt nur im Schnitt für die Renditen, die in dieser Zeit anfallen. Was heißt das also für uns als Anleger? Wir sollten uns immer darüber im Klaren sein, es gibt gewisse Gründe, die sprechen für diese Börsenregel, also Sell in July. Aber diese Regel, und das sieht man tatsächlich in den letzten 25 Jahren, gilt eben nicht einmal in der Mehrzahl der Fälle. Sie gilt nur im Schnitt für die Rendite. Und das ist halt eine gefährliche Sache. Wenn ich das also wirklich als Vermögensverwalter über einen langen Zeitraum mache, dann mag es sein, dass ich in der Vergangenheit damit 1% mehr Rendite herausholen konnte. Aber als Privatanleger, wenn ich also dieses Jahr jetzt vor der Frage stehe, sollte ich dieses Jahr meine Aktien verkaufen, weil im Sommer geht's bestimmt nach unten, dann muss man immer sagen, nein, bitte nicht. Denn diese statistischen Regeln lassen sich nicht auf die Zukunft prognostizieren und vor allem nicht auf ein spezielles Jahr. Man sollte also tunlichst nicht, nur weil der Kalender es vorschreibt, alle seine Aktien oder alle seine Fonds verkaufen. Das Problem ist nämlich, wann steige ich wieder ein? Wenn ich ganz konsequent bin und dann wieder Ende September einsteige, dann habe ich zumindest diese Regel schon mal erfüllt, diese Börsenregel. Aber die wenigsten Leute ticken ja so. Die meisten werden sagen, ich warte natürlich, bis die Kurse wieder günstiger sind als zu den Zeiten, wo ich verkauft habe. Naja, die Kurse tun ihnen vielleicht diesen Gefallen nicht und steigen und steigen und steigen. Und dann sind wir in der Jahresendrallye und die Kurse steigen immer noch. Das heißt, sie werden nicht mehr den Zeitpunkt zum Einstieg schaffen. Und das ist das große Problem. Das ist das größte Risiko an der Börse, nicht dabei zu sein, wenn die Kurse steigen. Das hat tatsächlich auch mal jemand als Börsenweisheit gesagt. Und diese Börsenweisheit, die kann ich wirklich nur unterschreiben. Wir wissen nicht, was in Zukunft passieren wird. Wir wissen nicht, wie sich die Zinsen entwickeln werden. Wir wissen nicht, wie sich der Taiwan-Konflikt entwickelt, wie sich der Ukraine-Konflikt entwickelt, was im Nahen Osten passieren wird. Das sind alles Dinge, die Kurse bewegen. Und wir können das nicht vorhersagen. Wenn wir aussteigen und dann die ansteigenden Kurse verpassen, dann stehen wir an der Seitenlinie und schauen den anderen zu, die investiert geblieben sind. Deshalb ist auch meine Regel immer, bitte mindestens zu 50% investiert bleiben. Wenn man taktisch agieren möchte, kann man mal eine größere Position verkaufen, aber wie gesagt, immer vorsichtig und niemals alles verkaufen. Das ist ein sehr, sehr großer Fehler. So, und damit hoffe ich, dass Sie diesen Mai auch weiterhin genießen können und auch im Juli noch daran denken, dass Ihr Depot in guten Händen ist und Sie nicht alles verkaufen müssen. Denn nur wer dabei ist, ist auch bei steigenden Kursen dabei. Ansonsten wünsche ich Ihnen schöne Tage, viel Sonne und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ihr Michael Schulte.
Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.